Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir beginnen heute mit dem 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Was in den beiden Kapiteln davor berichtet wurde, passierte in den Tagen um das Laubhüttenfest herum, etwa 6 Monate bevor Jesus gekreuzigt wurde. Jesus war zum Fest nach Jerusalem gekommen und hatte dort im Tempel auch gelehrt. Dabei war es zu einigen Wortgefechten mit den religiösen Führern des Volkes gekommen. Jesus hatte sich als das Licht der Welt bezeichnet, was natürlich als eine ungeheure Anmaßung empfunden wurde. Außerdem hielt Jesus seinen Kritikern vor, sich ständig auf Abraham als ihren Stammvater zu berufen, obwohl sie, anders als Abraham, überhaupt nicht bereit waren, auf Gott zu hören. Sein Vorwurf: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der Konflikt zwischen Jesus und den religiösen Führern spitzte sich schließlich so sehr zu, dass Jesus das Weite suchen musste, um nicht gesteinigt zu werden. Das 9. Kapitel des Johannesevangeliums berichtet darüber, wie Jesus einen Menschen heilt, der von Geburt an blind ist. Das ganze Kapitel, bestehend aus 41 Versen, ist vordergründig diesem Heilungswunder gewidmet. Diese Ausführlichkeit scheint auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich. Doch, wie wir gleich feststellen werden, bringt das Schicksal des blinden Mannes zunächst die Jünger Jesu dazu, nach der Ursache seines schweren Schicksals zu fragen. Und dann, nach seiner Heilung, wird sein Fall zum Zankapfel unter den religiösen Führern des Volkes. Ihr Streit wird im Grunde zu einer Illustration dessen, was Jesus in seiner Rede über das Licht der Welt gesagt hatte. Denn diejenigen, die dafür ausgebildet wurden, dem Volk die Augen zu öffnen für Gottes Gegenwart, die erweisen sich selbst als geistlich blind. Der ehemals Blinde wiederum war bis vor kurzem auch nicht besser dran. Er konnte Jesus, das Licht der Welt, nicht erkennen, obwohl er direkt vor ihm stand. Aber der Blinde war bereit, sein Leben von Jesus verändern zu lassen. Das unterscheidet ihn von den frommen Wortführern, auch wenn es sich in dem einen Fall um körperliche und im anderen Fall um geistliche Blindheit handelt. Sowohl das natürliche Tageslicht als auch das Licht der Welt, von dem Jesus gesprochen hat, kann im Leben eines Menschen nicht viel ausrichten, wenn der Mensch dafür nicht empfänglich ist. Allerdings, selbst dann, wenn ein Mensch im geistlichen Sinn nicht für das Licht der Welt empfänglich ist, hat dieses Licht eine wichtige Funktion. Denn das Licht erbringt den Nachweis, dass dieser Mensch tatsächlich geistlich blind ist. Mir wurde einmal von einem Bergwerksunglück berichtet, das durch eine Explosion ausgelöst wurde. Einige Bergleute mussten tagelang in völliger Dunkelheit ausharren. Dann gelang es einer Bergungsmannschaft, zu ihnen vorzudringen und ihnen als erstes durch einen schmalen Spalt eine Lampe hindurchzuschieben. Nach einer Weile sagte einer der Eingeschlossenen: »Warum macht ihr die Lampe denn nicht an?« Seine Kumpel blickten ihn erstaunt an, bis ihnen klar wurde, dass die Explosion ihn offenbar blind gemacht hatte. In der völligen Dunkelheit hatte niemand etwas davon mitbekommen, nicht einmal er selbst. Das Licht hat sozusagen zu einer Klärung des Sachverhalts beigetragen. Ungefähr so müssen wir uns das wohl vorstellen, wenn Jesus von sich selbst sagt, er sei das Licht der Welt. Durch dieses Licht kann es hell werden im Leben eines Menschen. Aber dieses Licht trägt auch dazu bei, dass man erkennen kann, wer im geistlichen Sinne blind ist. Fast am Schluss von Kapitel 9, und zwar in Vers 39, wird Jesus deshalb mit den Worten zitiert: »Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden.« Die zweite Hälfte dieses Satzes ist ein bisschen schwer zu verstehen. Gemeint ist, dass diejenigen, die sich im geistlichen Sinne für Sehende halten, obwohl sie es nicht sind, ihren wahren Zustand erkennen werden. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch das andere, dass Jesus Menschen im geistlichen Sinne von ihrer Blindheit befreit, wenn sie sich auf ihn einlassen. Nachdem nun schon einiges über geistliche Blindheit gesagt wurde, geht es nun in den ersten Versen von Kapitel 9 um körperliche Blindheit. Und die hat zunächst einmal nichts mit dem zu tun, was Jesus in seiner Rede über das Licht der Welt angesprochen hat. Allerdings stellen seine Jünger dann doch einen Bezug her zwischen der körperlichen Krankheit und dem geistlichen Zustand des Blinden. In den Versen 1 und 2 wird berichtet: Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Ganz schön unsensibel urteilen die Jünger hier über einen Menschen, den sie überhaupt nicht kennen. Sie fragen Jesus nicht, ob möglicherweise eine schwere Sünde die Ursache für seine Blindheit sein könnte, sondern sie setzen dies als Tatsache voraus. Was sie gern wissen möchten, ob der Mann selbst schuld daran ist oder seine Eltern. Ob er also schon vor seiner Geburt von Gott für schuldig befunden wurde oder ob seine Eltern gewissermaßen mit einem blinden Kind bestraft wurden. Ihre unverblümte Frage lässt vermuten, dass diese Denkweise damals gang und gäbe war. Eine Behinderung oder Krankheit als Strafe für eine schwere Sünde. Viele Israeliten dachten dabei gewiss auch an die Androhung aus dem Alten Testament, dass Gott die Sünden der Väter an den Kindern heimsucht bis ins dritte oder vierte Glied, also bis in die dritte oder vierte Generation. Abgesehen davon war unter den Nichtjuden der Glaube an ein früheres Leben weit verbreitet. Eine Sünde in diesem früheren Leben konnte demnach eine Bestrafung im nachfolgenden Leben nach sich ziehen. Wie gesagt, diese Vorstellung gab es nur unter Nichtjuden, die an eine Art Reinkarnation, an eine körperliche Wiedergeburt glaubten. Einige jüdische Rabbiner wiederum waren der Meinung, dass ein Kind bereits im Mutterleib sündigen und dafür von Gott bestraft werden konnte. Doch Jesus schiebt allen diesen Mutmaßungen, die einen kranken oder behinderten Menschen sehr verletzen können, einen Riegel vor. Ich lese weiter ab Vers 3. Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Was die Schuldfrage betrifft, so ist die Antwort Jesu eindeutig. Weder der blinde Mann noch seine Eltern haben gesündigt. Und überhaupt scheint es für Jesus in dieser Situation nichts Wichtigeres zu geben, als dem betreffenden Menschen zu helfen. Warum Gott Behinderungen und Krankheiten zulässt, auf diese Frage geht Jesus hier nicht ein. Als ich selbst einmal todkrank war, haben mich viele Briefe mit Genesungswünschen erreicht. Manche Briefeschreiber machten auch den Versuch, mir zu erklären, warum Gott zugelassen habe, dass es mir so schlecht ging. Ich selbst hatte jedoch den Eindruck, dass alle mit ihren Vermutungen vollkommen daneben lagen. Mich selbst tröstete der Gedanke, dass ich höchstwahrscheinlich genauso handeln würde wie Gott, wenn ich denselben Einblick in alle Dinge hätte. Da mir dieser Einblick jedoch fehlt, bleiben mir die Gründe für manches Leid in der Welt verborgen. Die Art und Weise, wie Jesus sich in Vers 3 ausdrückt, sollte uns nicht zu der Annahme verleiten, dass der Blindgeborene als geistliches Versuchskaninchen missbraucht wurde. Zwar heißt es dort, dass an ihm die Werke Gottes offenbar werden sollen. Aber damit ist wohl eher gemeint, dass das Leben dieses blinden Mannes genauso zur Ehre Gottes gereichen soll, wie das Leben eines jeden anderen Menschen. Dass Gott sie und mich und jeden anderen Menschen zu seiner Ehre erschaffen hat, mag in der heutigen Zeit ein eher ungewöhnlicher Gedanke sein. Viele sehen es eher als erstrebenswert an, eine bekannte Persönlichkeit zu werden oder sich wenigstens die eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. Die Bibel sieht das jedoch anders. Und sie verleugnet dabei auch nicht, dass es Krankheit und Leid gibt. Krankheit und Leid sind jedoch kein Hindernis, wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben, sondern im Gegenteil. Wie wir mit Krankheit und Leid umgehen, das kann Gott in höchstem Maße ehren. Ganz im Sinne des Apostels Paulus, der im Römerbrief schreibt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ich sagte eben, dass wir uns den Blindgeborenen, von dem in unserem Bibeltext die Rede ist, keinesfalls als eine Art geistliches Versuchskaninchen vorstellen sollten. Zwar dient seine Heilung, die er erlebt, der Ehre Gottes, aber nicht nur. Er selbst profitiert auch davon. Stellen Sie sich mal die Freude vor, die jemand erlebt, der von seiner Blindheit geheilt wird. Und das große Staunen, zum ersten Mal im Leben überhaupt etwas sehen zu können. Und dann lernt der Blindgeborene ja auch noch Jesus als seinen Erlöser kennen. In Kapitel 8 hat Jesus im Rahmen seiner Rede über das Licht der Welt gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diese Zusage gilt auch heute noch. Jesus sendet seinen Heiligen Geist, um uns in geistlichem Sinne die Augen zu öffnen. Zurück zu unserem Bibeltext. Wie schon gesagt, Jesus verneint, dass der Blinde selbst oder seine Eltern schuld wären an seinem Schicksal. Und es ist Jesus wichtig, dass ihm geholfen wird. Ich lese weiter ab Vers 6. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ich finde es interessant, dass Jesus von dem Mann etwas erwartet, was man als ersten Glaubensschritt bezeichnen könnte. Er soll zum Teich Siloa gehen und sich dort waschen. Sicher hätte Jesus ihn auch ohne diese Prozedur heilen können. Aber es geht anscheinend darum, das Angebot Jesu ganz bewusst anzunehmen und den eigenen Glauben durch Gehorsam zu dokumentieren. Theoretisch hätte der Blinde auch sagen können, wie bitte, zum Teich Siloa soll ich gehen und mich dort waschen? Ich dusche jeden Morgen und ziehe mir regelmäßig neue Kleider an. Aber das hat mir in keiner Weise geholfen, wie andere Menschen sehen zu können. Doch genau so reagiert der Blinde nicht, sondern er zeigt durch seinen Gehorsam, dass er Jesus vertraut. Dem Verfasser des Johannesevangeliums ist es übrigens wichtig, uns die Bedeutung des Namens Siloa mitzuteilen, nämlich Gesandt. Offenbar ein Hinweis darauf, dass Jesus von Gott gesandt wurde und dass die Heilung des Blinden deshalb mehr bedeutete als das, was ein Augenarzt jemals bewerkstelligen kann. Denn Jesus hatte den Wunsch, dem Blinden auch im geistlichen Sinn die Augen zu öffnen und ihm ein erfülltes Leben zu schenken. Das Wasser aus dem Teich Siloa kann übrigens auch ein Bild sein für das Wort Gottes. Erinnern Sie sich noch, was Jesus am letzten Tag des Laubhüttenfestes sagte, als im Tempel eine große Menge Wasser ausgeschüttet wurde? Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nach meiner Beobachtung gibt es praktisch kaum eine Bekehrung, bei der das Wort Gottes keine Rolle spielt. Sei es, dass jemand die Bibel liest oder zum Beispiel durch eine Predigt das Wort Gottes hört. In Psalm 119 heißt es ganz treffend in einem Gebet zu Gott, wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz darauf eingehen, in welchen Punkten die Situation des Blindgeborenen der Situation eines Sünders ähnelt, bevor dieser im geistlichen Sinne von seiner Blindheit geheilt wird. Erstens, der Blindgeborene wurde von den Menschen als jemand angesehen, der von Gott bestraft wurde. Ja, als jemand, der wegen seiner schweren Sünde aus der engen Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen wurde. In dieser Situation befindet sich im Grunde auch jeder Sünder. Paulus erinnert die Christen in Ephesus daran, dass sie, bevor sie zu Christus fanden, Heiden waren. Zitat: ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht und ohne Hoffnung. Das ist die Zustandsbeschreibung für jeden unbegnadigten Sünder. Ein zweiter Punkt. Der Mann, von dem die Bibel berichtet, war blind und damit unfähig, Jesus zu sehen. In geistlicher Hinsicht geschieht leider oft das Gleiche. Da gibt es Menschen, die hören jeden Morgen kurz vor den Nachrichten eine Kurzandacht im Radio. Aber nichts geschieht. Die Predigt im Sonntagsgottesdienst scheint an ihnen abzuperlen wie Wassertropfen auf einer Regenjacke. Und auch die freundliche Einladung eines christlichen Ehepaares aus der Nachbarschaft bleibt zunächst ohne Folgen. Doch auf einmal tritt Jesus mitten in das Leben dieses Menschen und heilt ihn von seiner geistlichen Blindheit. Hier ein dritter Vergleich zwischen dem Mann, über den die Bibel berichtet, und einem Menschen, der als Sünder im übertragenen Sinne blind ist. Beide sind von Geburt an blind. Das heißt, Menschen werden nicht erst durch bestimmte Sünden, die sie tun, zu Sündern, sondern sie kommen als Sünder zur Welt. Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt Paulus im Römerbrief. Als geborene Sünder sind sie blind für Gottes Wirklichkeit. Und noch ein letzter Vergleich. Blinde Menschen waren damals im alten Israel häufig Bettler, weil es praktisch keine Arbeit gab, mit der sie selbst ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Ähnlich verhält es sich in geistlicher Hinsicht. Als sündiger Mensch stehe ich mit leeren Händen vor Gott. Aber zum Glück lässt er mich nicht lange betteln. Bereits der Prophet Jesaja hat auf die Großzügigkeit Gottes hingewiesen. In Jesaja 55 heißt es ganz am Anfang: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Nach diesem vierfachen Vergleich zwischen dem blinden Mann aus unserem Bibeltext und Menschen, die im geistlichen Sinne blind sind, stehen nun die Reaktionen im Mittelpunkt, die die Wunderheilung hervorruft. Ab Johannes 9, Vers 8 geht es zunächst um die Nachbarn des geheilten Mannes. Es wird berichtet: Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Ich versuche mir bildlich vorzustellen, wie die Heimkehr des ehemals blinden Mannes vonstatten ging. Statt sich vorsichtig vorwärts zu tasten, ging er mit federndem Schritt durch die Gassen, strahlte übers ganze Gesicht und ließ seinen Blick über alles schweifen, was er vorher noch nie gesehen hatte. Allein schon sein äußeres Auftreten war so anders, dass viele glaubten, einen Fremden vor sich zu haben. Auch hier lässt sich wieder ein Vergleich ziehen zu einem Menschen, der im geistlichen Sinne blind war und von Jesus geheilt wurde. Ein solcher Mensch bekommt eine völlig neue Perspektive für sein Leben und wird anders als zuvor seinen Mitmenschen begegnen. Hoffentlich, denn sonst kann irgendetwas nicht stimmen, denn eine echte Bekehrung kann meines Erachtens nicht spurlos an einem Menschen vorbeigehen. Wobei der eine vielleicht eher eine stille Freude ausstrahlt, während ein anderer am liebsten die ganze Welt umarmen würde. Das hängt dann eben sehr vom eigenen Temperament ab. Weiter ab Vers 10. Die Nachbarn und andere Leute, die den ehemals Blinden von früher kennen, sind neugierig geworden. Sie können es kaum fassen, dass der Mann, der sein Leben lang blind war, plötzlich sehen kann. Da fragten sie ihn: wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Mir gefällt, wie dieser Mann auf die Fragen seiner Nachbarn und anderer Leute reagiert. Er macht aus dem, was geschehen ist, kein Geheimnis. Er schmückt das Erlebte aber auch nicht aus. Und auch Johannes als Verfasser des Evangeliums bleibt ganz genau bei den Tatsachen. Denn hier heißt es, Jesus machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Hätte ich diese Geschichte niedergeschrieben, so hätte dieser Satz vermutlich gelautet, Jesus machte einen Brei aus Erde und Spucke. Doch das konnte der Blinde ja gar nicht wissen, weil er zu diesem Zeitpunkt noch blind war. Die folgenden Verse unseres Bibeltextes berichten von weiteren Reaktionen auf das Heilungswunder. Hören Sie dazu die Verse 13 bis 15. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Wenn Sie nun glauben, dass die Pharisäer ein großes Halleluja angestimmt haben, um Gott für seine Barmherzigkeit zu danken, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Sie fangen an, über Jesus herzuziehen, der wieder einmal die Sabbatruhe außer Acht gelassen hatte. Am Sabbat sollte eigentlich keinerlei Arbeit verrichtet werden. Doch wenn Jesus einen Menschen leiden sah, war ihm der Mensch stets wichtiger als der Sabbat. Vers 16. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Diese Leute waren echte Künstler im Debattieren und Schlussfolgern. Für sie galt der Satz, alle Leute, die von Gott sind, halten den Sabbat. Nun stellten sie fest, dass Jesus sich in bestimmten Fällen über das Ruhegebot am Sabbat hinwegsetzte. Deshalb kamen sie kurzerhand zu dem Schluss, also kann Jesus nicht von Gott sein. Ich fürchte, dass in den Kirchen und Gemeinden heutzutage manchmal auch solche Schlüsse, oder sollte ich besser sagen, solche Kurzschlüsse gezogen werden. Da geht es um eher nebensächliche Dinge, die man so, aber auch so sehen kann. Doch dann kommen ein paar Oberfromme daher und sagen, diese oder jene Verhaltensweise sei nicht mit der Bibel vereinbar. Und schon werden diejenigen argwöhnisch beäugt, die anderer Auffassung sind. Dass die Kirche oder Gemeinde dadurch nach außen hin ihre Glaubwürdigkeit verliert, das scheint in diesem Augenblick keine Rolle zu spielen. Und auch nicht, dass sich manche Glaubensgeschwister durch dieses Verurteilen verletzt fühlen können. Man braucht sich doch nur einmal in die Lage des ehemals Blinden zu versetzen. Als er von einigen Pharisäern zu hören bekommt, dass er von einem schlimmen Sünder namens Jesus geheilt worden sei, ist seine fröhliche Stimmung sicher erst einmal dahin. Zumal sie ihn weiter bedrängen. Vers 17. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Interessanterweise geben sich die Pharisäer mit dieser Antwort nicht zufrieden. Wahrscheinlich, weil unter ihnen selbst Uneinigkeit herrscht. Einige hatten ja zu bedenken gegeben, dass Jesus, wenn er denn nun ein Sünder sein sollte, niemals einen Blinden hätte heilen können. Weiter ab Vers 18. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war, und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Jetzt lernen wir also noch eine dritte Sichtweise zu dem Wunder kennen, das Jesus vollbracht hat. Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht, und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Was also zuerst wie ein klares Bekenntnis aussieht, ähnlich dem Bekenntnis des Geheilten selbst, entpuppt sich dann leider als ein fragwürdiges Zugeständnis an die religiösen Herrschaften, die unter der Hand erheblichen Druck auf die einfachen Leute ausüben. Und da es sich in diesem Fall anbietet, verweisen die Eltern auf die Aussage ihres Sohnes, obwohl sie anscheinend ganz genau wissen, wer ihn geheilt hat. Ausgerechnet die Eltern desjenigen, der blind auf die Welt gekommen ist, drücken sich davor, ein klares Bekenntnis für Jesus abzulegen, obwohl sie viele Jahre das Schicksal ihres Sohnes tapfer mitgetragen haben. Die Fortsetzung zu dieser Geschichte rund um die Heilung des Blindgeborenen gibt es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.